Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier im Plauen zu sein. Und ich brauche mal keinen Dolmetscher, man versteht mich im Plauen auch so. Mein kleinen Akzent, der verrät, wo ich aufgewachsen bin. Und zwar im Erzgebirge. Und ich möchte heute gern mit Ihnen teilen. Das heißt, Sie dürfen dann gerne auch mitmachen an entsprechender Stelle, was ich mit dem Symbol Labyrinth verbinde. Ich habe kirchliche Gemeindepraxis studiert und da war ein Bereich die Symboldidaktik. Und da bin ich ein bisschen hängen geblieben oder habe mich ein bisschen verliebt. Symbole sind so ein bisschen mein Steckenpferd, da kann ich was mit anfangen. Das Schöne an Symbolen ist, sie sind im Gegensatz zu Zeichen nicht eindeutig. Man kann vieles daraus lesen und mitbekommen. Und deshalb ist auch das Symbol Labyrinth für mich nichts Starres, wie zum Beispiel das Verkehrszeichen Stoppschild. Da ist klar, wenn das steht, dann muss man stoppen. Wenn nicht, wird es gefährlich. Da ändert sich nichts dran. Beim Labyrinth ist es so, dass ich immer neue Erfahrungen mache. Und ich schon öfters mit dem Thema unterwegs war. Und wenn man dann die Vorträge nachhört, stellt man fest, die erzählt ja jedes Mal was anderes. Und trotzdem ist es das Labyrinth. Ich habe Ihnen mal eines der bekanntesten mitgebracht. Und zwar das aus Chartres. Und fleißige Damen werden jetzt mal rumkommen und Ihnen eins geben, damit Sie es vor sich haben. Und ich bitte Sie, dass Sie wirklich nur mit den Augen erstmal gucken. Bitte benutzen Sie noch keinen Finger und keinen Stift. Bitte nur mit den Augen gucken. Lassen Sie das Labyrinth einfach mal auf sich wirken, bis dann jeder eins hat. Ja, die ersten gucken schon eine Weile, die letzten bekommen gerade eins. Vielleicht noch ein paar Informationen. Das Original von diesem Labyrinth befindet sich im Fußboden der Kathedrale von Chartres in Frankreich. Und meine Frage an der Stelle ist immer, war jemand schon mal dort? Hat jemand schon mal dieses Labyrinth mit eigenen Füßen begangen? Nein. Okay. Ist ganz oft nachgebaut. Wer öfters in Richtung München unterwegs ist, Autobahn A9 in Himmelkron ist eine Autobahnkirche. Auch bevor man in die Kirche geht, ist es im Parkplatz eingepflastert. Da kann man es auch abgehen. Genau. Okay, hier vorne gibt es ein Mikrofon. Wie gesagt, Sie dürfen heute gerne mitmachen. Wenn Sie das angucken, was fällt Ihnen auf? Wenn Sie sich melden, kommt das Mikrofon zu Ihnen. Das hat bei uns Beine. Mikrofon ist besser, sonst versteht es nicht. Bitte sprechen Sie ins Mikrofon. Okay, Techniker kommt schon. Ich bin zu hören. Das ist gut, danke schön. Jetzt Handmikro. Jetzt. Super. Die Mitte ist schön blumig, das heißt einladend. Gott. Wem ist noch was aufgefallen? Die Assoziationen sind nicht von ungefähr. Es sieht aus wie ein geschlungener Darm. Oder die Gehirnwindungen sehen auch so aus. Und das hat auch was miteinander zu tun. Denn man sagt, manche Dinge im Leben muss man verdauen. Das muss erst durch einen durch.
Und man spricht auch von dem Gehirn und vom Darmgehirn.
Ja. Der Darm hat auch eine Erinnerung, korrekt. Was fällt Ihnen noch auf?
Es scheint, man kommt nicht auf den direkten Weg dahin. Wahrscheinlich muss man oft noch mal zurück, so irgendwie.
Es scheint, das heißt, Sie sind nicht angekommen. Wer hat es geschafft, beim ersten Mal mit den Augen in der Mitte anzukommen? Super. Die anderen, nehme ich mal ganz stark an, haben mehrere Anläufe gebraucht, bis dahin, dass schon jemand gesagt hat, mir wird schwindelig, wenn ich mich drauf konzentriere. Und das ist nicht ungewollt, denn wer hat schon seinen ganzen Lebensweg immer im Blick? Also es geht auch darum, sich zu fokussieren auf den Weg und den nächsten Schritt, der dran ist. Genau. Wer angekommen ist in der Mitte, also man darf dann auch einen Finger nehmen, das, also Hilfsmittel sind erlaubt. Was fällt noch auf? Da, war hinten noch da. Jo. Wenn man wieder raus will, muss man den Weg zurück.
Und es konzentriert sich immer mehr auf die Mitte.
Es geht immer um die Mitte. Moment.
Und es hat eine Ordnung, eine Symmetrie.
Ja. Und trotzdem wird sie hin und wieder aufgebrochen. Es ist nicht ganz identisch. Und trotzdem hat es eine Logik. Jawohl. Und hier war noch eine Meldung.
Ich erkenne ein Kreuz.
Aha, jawohl. Die Wendepunkte, wenn man die verbindet, ja, ist über dem ganzen Labyrinth ein Kreuz, ein unsichtbares, jawohl. Was mich am... Oh, Entschuldigung, hier ist noch eine Meldung.
Ich weiß nicht, ob Sie das später noch sagen, aber man denkt ja immer, aus dem Labyrinth findet man nicht raus. Aber ein Labyrinth ist... Ich greife
Sie vor. Ich habe Sie gefragt, bitteschön.
Also das Labyrinth ist kein Irrgarten. Also man muss überall lang und kommt auf jeden Fall an. Und es gibt keine Sackgassen.
Korrekt. Genau das ist der Grund, warum mir dieses Symbol so gefällt. Und deshalb ist es auch für ein ideales Symbol halte für meinen Lebensweg, weil es mir Zuversicht gibt. Ich kann mich nicht verlaufen. Wenn ich in das Labyrinth gehe, komme ich an. Es sei denn, Ich bleibe stehen, ich weigere mich weiterzugehen oder ich steige wieder aus. Aber wenn ich gehe, dann komme ich immer an. Im Gegensatz zum Irrgarten, der führt mich bewusst in die Irre oder in eine Sackgasse und so weiter. Also ich laufe immer geradeaus. Aber manchmal hat man den Eindruck, wenn man so drauf guckt, man läuft denselben Weg wieder zurück. Ist ja auch so. Also man läuft dahin, dann macht man die Kurve. Und was fällt an den Kurven auf? Diejenigen, die gerne Serpentin fahren, die müssten es wissen. Hier lauter. Was fällt an den Kurven auf? Genau. Und wie steil?
Da muss man immer abbremsen.
Genau. Das ist so eine Sache. Also ich nehme mal stark an, Sie sind alle Verkehrsteilnehmer. Und egal mit welchem Fahrzeug, die Menschen sind unterschiedlich und auch ganz unterschiedliche Typen. Und man tut sich sogar in Kurventypen einteilen. Also es gibt so Kurvengas und es gibt so die Ängstlichen, die halt wirklich abbremsen, runterschalten und schön ausfahren. Weil die meisten Kurven sind 180-Grad-Kurven. Das heißt, ich bin dann wirklich komplett wieder in die andere Richtung. Und so eine Kurve zu nehmen, auch bei Serpentinen, in den Ländern, wo es Pässe hoch und runter geht, dann ist es Pflicht, vor der Kurve zu hupen, damit der Gegenverkehr weiß, man kommt, weil es, wie gesagt, gibt auch Kurvengas, die schneiden gerne, aber das könnte gefährlich werden, weil ich sehe nicht, was mir entgegenkommt. Finde ich, ist im Leben öfters auch so. Ich weiß manchmal nicht, was mir entgegenkommt. So gut ich das auch planen kann. Manchmal bin ich überrascht nach der nächsten Kurve, was da ist oder was da auch nicht ist. Was noch auffällt, wenn man einsteigt, ziemlich schnell glaubt man, da zu sein. Und dann ist doch noch so ein kleiner schwarzer Strich bis in die Mitte. Und man ist vom Gesamtweg aus gesehen noch am weitesten weg. Und wenn man guckt nach außen, wenn man denkt, man ist am weitesten von der Mitte weg, ist man doch schon näher dran als vorher. Und das finde ich interessant, weil ich das aus meinem Leben auch kenne. Man ist sich so ganz sicher, gleich ist man da und doch ist es ganz anders. Und man muss wieder die Kurve kriegen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Dinge. Es gibt sozusagen im Leben innere und äußere Kurven, die man kriegen muss. Dinge, die einen beschäftigen, wo man umdenken muss oder auch Gefühle, wo man sagt, die würde ich gerne wieder loswerden, die Kurve kriegen. Oder es gibt äußere Dinge. Im Laufe eines Lebens, man verändert sich rein körperlich schon. Auch damit gilt es umzugehen. Oder einfach ganz äußerlich ein Umzug, eine andere Arbeitsstelle. Alles Dinge, die ich in meinem Leben unter die Füße kriegen muss oder wo ich die Kurve kriegen muss. Das Symbol Labyrinth, das gibt's fast in jeder Kultur, ist wirklich schon sehr, sehr alt. Und ich glaube, die Tatsache, dass man sich nicht verlaufen kann, ist der Grund, warum es ziemlich schnell zu einem christlichen Symbol wurde. Jesus selber sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn er der Weg ist und ich auf dem Weg gehe, dann kann ich mich nicht verlaufen. Das ist etwas, was meinem Leben ganz viel Trost gibt, was auch ein Fundament ist, was natürlich ein Weg ist, worauf ich gehen kann, diese Zusage. Und dennoch gilt es, Kurve zu kriegen. Manchmal sogar, wenn man ganz sicher ist, das ist der richtige Weg, doch zu merken, hier ruft was in die andere Richtung. Mich wieder auszurichten. Zu meinem 21. Geburtstag habe ich ein Psalmgeschenk gekriegt. Psalm 27, da heißt es: Ich halte dir vor dein Wort, du sollst mein Antlitz suchen, darum suche ich auch Herr dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Und das immer wieder zu suchen, da gibt's Kurven. Wie gesagt, wenn man sich im Straßenverkehr verfährt, dann sagt man so schön, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Hat was für sich. Im Labyrinth kann ich mich nicht verfahren. Und dennoch mache ich ganz unterschiedliche Erfahrungen. Wenn wir nochmal an Serpentinen denken, die man fahren muss, um Berg hochzukommen. Wenn ich hochfahre in die eine Richtung, dann habe ich wirklich die Seite, Berg runter sozusagen, im Blick. Und erst nach der nächsten Kehre sehe ich, was hinter mir ist. Habe ich den Blick in die Richtung. Also ich kann mitkriegen, was vorher in meinem Rücken war. Und das ist auch wichtig im Leben. Leben tut man vorwärts. Verstehen kann man es nur rückwärts. Und deshalb finde ich es wichtig, immer wieder die Kurve zu kriegen. Und selbst wenn ich immer wieder eine Wende machen muss und das Gefühl habe, ich gehe denselben Weg zurück, es ist doch nicht der gleiche Weg. Und ich bin auch nicht dieselbe. Denn ich bin um Erfahrungen reicher. Die Erfahrungen, die ich auf dem Weg gemacht habe. Und was mir auch begegnet ist in der Kurve. Oder wer mir geholfen hat. Auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Und wichtig ist, wo gehe ich denn eigentlich hin? Was ist denn die Mitte, das Ziel? Und das, was ich jetzt so theoretisch versucht habe zu erklären, versuche ich mal ein paar Beispielen in meinem Leben zu erklären. Als ich das Labyrinth kennengelernt habe, war mein Ziel Gott. Wenn ich in der Mitte bin, bin ich bei Gott. Deshalb würde ich jetzt mal sagen, der Einstieg ist mein Tauftag. Taufe kriegt man zugesprochen, man ist Kind Gottes, man muss dann noch ein bisschen wachsen, also sozusagen groß werden, bis man dann selber sagen kann, ich glaube an Gott, sozusagen bei mir war das zur Konfirmation dann so. Und man merkt, es geht ziemlich zielstrebig da, ja, wenn sie mitgehen auf dem Labyrinth in die Mitte und trotzdem gibt es da schon eine Kurve. Natürlich bin ich ins Kindergottesdienst gegangen und das war selbstverständlich und beten von klein auf gewöhnt, mit Gott kann man reden. Und dennoch gab es die Situation, wo die Kindergottesdiensttante eine Geschichte erzählte, wo ein Dach drinne vorkam. Was sie nicht erzählt hat, ist, dass die Dächer da, wo Jesus gelebt hat, flach waren. Ich habe mir natürlich unser Dach vorgestellt. Und die erzählt, die sind da hochgeklettert, haben das abgedeckt und haben da jemanden runtergelassen. Und ich dachte, geht überhaupt nicht. Da rutscht man runter. Die Tante erzählt was, was nicht stimmt. Das war der erste Punkt, wo ich die Kurve kriegen musste. Stimmt das mit Gott? Auch das, was mir erzählt wird. Da gilt's, die Kurve zu kriegen, um auf dem Weg zu bleiben und sich wieder auszurichten. Also die ersten Erfahrungen oder die ersten Fragen und Zweifel. Wer ist Gott? Wie ist Gott? Ihn auch kennenzulernen. Dann kam die Konfirmation und ich war total sicher und habe das komplett ernst gemeint. Mein Ja zu Gott. Ja, ich will dorthin. Ich will bei Gott sein. Das ist mein Ziel. Erst 2 Jahre später habe ich verstanden, was ich dort versprochen habe. Und habe ganz bewusst bei einer Sommerfreizeit mein Leben Gott übergeben. denn es gab vorher noch eine Kurve, die zu nehmen war. Zu DDR-Zeiten, vielleicht erinnern sich manche, wurde man ja jedes Jahr gefragt, was man unbedingt werden will, wenn man mal groß ist. Und es gab dann so Bewerberkarten. Jeder hat ja eine Ausbildungsstelle gekriegt, Arbeitslose gab es ja angeblich nicht. Und ich hatte so eine Karte gekriegt, was schon ein bisschen ein Wunder war, denn es war offensichtlich, ich war kirchlich gebunden und dann darf man eigentlich kein Abitur machen. Ich hatte aber eine Karte Beruf mit Abitur gekriegt. Beim Bewerbungsgespräch wurde ich als erstes gefragt, gehen Sie denn auch in die Partei? Und ich, so naiv wie ich bin, gesagt, warum? Meine ältere Schwester war mit und hat gesagt, ja, das weiß ich noch nicht, das muss ich noch überlegen. Und ich, ich weiß es doch. Daraufhin kam natürlich die Absage. Für meine Mutter total schlimm. Das erste Kind, was keine Ausbildungsstätte hat. Wie gesagt, gab es nicht. Ich musste ins Berufsberatungszentrum. Dort wurde mir ein Katalog hingelegt mit den freien Lehrstellen, die es noch gab. Und dann sollte ich in 5 Minuten den Beruf raussuchen, den ich den Rest meines Lebens mache. Damals war es ja noch so. Ich habe dort gesessen, habe geweint. Doch mache ich nicht. Dann hat mein Vater den Katalog genommen, hat sich angeguckt, hat gesagt, oh, da kenne ich jemanden, da gehst du hin. Und schwuppdiwupp wurde ich Facharbeiterin für Lagerwirtschaft. Es kam die Wende und auch da, im wahrsten Sinne des Wortes, ging es darum, die Kurve zu kriegen. Es war interessant, ich bin da in der Zeit, im Prinzip, es war ja alles richtig oder alles falsch, es wusste keiner so richtig, wo es lang geht. Ich war bei einer Jugendevangelisationsveranstaltung und habe eine Woche gebraucht, bis ich den Mut hatte, dort jemanden anzusprechen. Der kannte mich schon ein bisschen und hat das schon geahnt und kam dann den letzten Abend mir auf halber Strecke entgegen. Auch da ging es wieder darum, die Kurve zu kriegen und mich auszurichten. Was will ich mit meinem Leben? Wenn nichts mehr so festgelegt ist und dann alles möglich ist oder auch nicht. Ich habe mich entschieden, in den kirchlichen Dienst zu gehen und habe aber bewusst gesagt, ich möchte das nicht in der ehemaligen DDR, sondern ich mache das im Westen. Bin dann an der Evangelischen Fachhochschule in Darmstadt gelandet. Auch da galt es wieder, die Kurve zu kriegen, denn als ich kam, kam ich natürlich aus dem frommen Erzgebirge. Und dort habe ich erlebt, wir hatten 8 Theologieprofessoren. Wenn man eine Frage hatte, hat man mindestens 10 Antworten gekriegt. Welche nehme ich denn jetzt? Auch da galt es wieder, die Kurve zu kriegen. Wonach richte ich mich aus? Es war dann so, dass am Ende des Studiums dann auch in Sachsen die neu ausgebildeten Religionspädagogen fertig waren. Und es war das erste Mal so, dass man mehr ausgebildet hat, als man Stellen hatte. Und dann hieß es, alle aus einer fremden Landeskirche dürfen nicht mehr rein. Ich hatte zum Glück schriftlich, dass ich wieder nach Sachsen kommen darf und habe eine Stelle gekriegt. Und dann war es ja nach der Wende so, alles musste neu sortiert und geordnet werden, auch bei Kirchens. Und bei jeder neuen Strukturreform, wie das schöne Wort heißt, bekam ich einen neuen Arbeitsvertrag. Und jedes Mal ging es wieder darum, die Kurve zu kriegen, sich auf Leute einzulassen, Enttäuschungen zu verarbeiten, wenn einem die Stelle sozusagen unter den Füßen wegrationalisiert wird und man dann eine andere kriegt. Irgendwann hatte ich dann 52% Stellen. Das war ein bisschen viel. Und ich habe dann gesagt, wenn meine Berufung zum Beruf wird und dann zum Job verkommt, muss ich irgendwo falsch abgebogen sein. Wie gesagt, da kannte ich das Labyrinth noch nicht. Da habe ich gedacht, ich kann das noch falsch abbiegen. Ich habe mir ein Sabbatjahr genommen und habe gesagt, ich möchte mich wieder neu ausrichten. Wieder in die Spur meiner Berufung kommen. In dem Sabbatjahr habe ich dann die Kommunität kennengelernt. Bis dahin wusste ich nicht mal, dass es evangelische Ordensgemeinschaften gibt. Und dann ging es wieder darum, die Kurve zu kriegen. Darf ich einfach den kirchlichen Dienst, wenn man mit Gott unterwegs ist, für Gott unterwegs ist, kann man da einfach aufhören? Was sagt denn da Gott dazu? Wieder ausrichten. Wieder auf Gott zu. Und gerade im Sabbatjahr, wo ich das Gefühl hatte, ich bin am weitesten weg, rückblickend weiß ich, dass ich eine ziemliche Wegstrecke schon hinter mir hatte. Aber halt erst rückblickend. Dann hat es nochmal Wendungen gedauert, 3,5 Jahre, bis ich dann wirklich eingetreten bin in Selbitz in der Christusbruderschaft. Und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich da. Es ist aber die Kurve auf der anderen Seite, die ganz an der Mitte dran ist und doch wieder weggeht. Viele Erlebnisse, viele Begegnungen mit Gott, die ich mir vorher nie hätte vorstellen können, wo ich immer gedacht habe, jetzt. Und es war es nicht. Und dann Durststrecken, wo man das Gefühl hat, Mann, im Kloster, man sitzt an der Quelle und verdurstet dabei. Irgendwas stimmt nicht und man muss wieder die Kurve kriegen. Ausrichten auf Gott. Was will er wirklich? Was ist dran? Es dauert bei uns eine gewisse Zeit, bis man dann wirklich endgültig oder lebenslang eintritt, hat verschiedene Phasen und man wird immer wieder gefragt, ist es wirklich das, was du willst? Kriegst du die Bestätigung von Gott? Dann gilt es immer wieder, die Kurve zu kriegen. Ich sage immer salopp, bei uns kriegt man die Tracht scheibchenweise. Also als erstes kommt man und dann nennt man es Postulantin. Man unterschreibt sogar einen Ausbildungsvertrag zur Ordensschwester, wobei man das nicht lernen kann. Man wird natürlich von Gott berufen, aber trotzdem ist es so der weltliche Rahmen. Dann bekommt man den Novizenschleier und das graue Kleid und immer wieder gilt es, die Kurve zu kriegen. Dann gibt es die zeitliche Profess, das ist ein Versprechen für 5 Jahre mitzuleben in der Kommunität. Und dann sozusagen zwischen 4 und 6 Jahren soll der Entschluss reifen, lebenslang endgültig dabei zu sein. Das ist das größte Fest, was wir kennen. Und dann ist man komplett. Dann kriegt man die Kurtel mit der Erinnerung, was man leben will, den Ring als Zeichen der Verbundenheit. Man hat das Kreuz, man hat das Schleierband, also dann ist man komplett ausgestattet. Da habe ich viel Anlauf genommen und musste immer wieder die Kurve kriegen. Auch innerhalb der Kommunität, immer wieder neue Sendungsorte. Irgendwie war es nicht ganz so, wie man sich das vorgestellt hat. Dann war es soweit. Und wie gesagt, ich würde sagen, jetzt ist man knapp daneben, wo man einsteigt. Also sozusagen fast die letzte Kurve vor der Mitte. Nachdem schon einmal die Profess ein Jahr verschoben wurde, sollte es jetzt endlich soweit sein. Und wir bereiten uns in der Woche vorher, gehen wir in die Stille und bereiten uns darauf vor, reden nochmal intensiv mit Gott, bekommen Impulse. Wir wollten gerade Samstag früh in die Stille gehen. kommt Priorin auf mich zu und sagt, Lockdown, wir sagen alles ab. Ich habe verstanden, was sie gesagt hat, rein akustisch. Ich konnte auch nachvollziehen, Lockdown gibt keine, also wurde ja schottendicht gemacht. Aber was das wirklich hieß, dass das Fest jetzt nicht kommt, das haben wir erst später so richtig verstanden. Also nochmal die Kurve kriegen. Ein Jahr später hieß es dann, egal ob Gäste kommen dürfen oder nicht, egal ob Lockdown oder nicht, es wird Profest gefeiert. Wieder alles geplant, vorbereitet, es kam der Lockdown und dann gab es zum Glück die technische Erfindung des Zooms. Alle Schwestern außerhalb, die nicht kommen durften, haben die Anweisung gekriegt, sich leckere Torte zu kaufen und zu Hause Kaffee zu trinken und wir waren dann per Zoom miteinander verbunden und haben gefeiert. War eine interessante Erfahrung. Aber dann wirklich zu sagen, dort zu sein, das Versprechen abzugeben vom Altar und zu sagen, ja, Herr, ich in dir und du in mir. Und dann zu merken, man muss wieder raus. Wenn man aus dem Labyrinth raus will, geht man denselben Weg zurück. Man ist da und doch nicht. Und heute würde ich auch nicht sagen, die Mitte ist das Ziel. Sondern für mich ist die Frage, was ist die Mitte meines Lebens? Worum dreht sich alles? Wonach richte ich mich aus? Und ja, es ist derselbe Weg zurück und es ist doch nicht der gleiche. Ich gehe ihn anders. Mit der Gewissheit, ich in dir und du in mir, gehe ich den Weg anders und kann auch die Kurven anders nehmen. Ich weiß, ich gehe nicht allein. Der Name Gottes ist Programm und egal, was hinter der Kurve kommt, auch wenn ich es nicht kenne, dann weiß ich, einer ist immer schon da, wenn ich komme. Und er wartet auch hinter der nächsten Kurve. Und er hilft mir, dass ich die Kurve nehmen kann. Es wird definitiv nicht langweilig auf dem Lebensweg und es gibt immer wieder andere und neue Perspektiven. Aber es gibt diese Mitte. Wir haben vorhin gesagt, es hat ein System, es ist geordnet, was dem Ganzen eine Logik gibt. Ich habe jetzt für Sie den Vorschlag, dass Sie sich mal auseinandersetzen, ganz persönlich mit dem Labyrinth. Das können Sie ganz unterschiedlich tun. Mal gucken in Ihrem Leben, was waren so Kurven, die ich genommen habe. Seien es jetzt innere Kurven, weil Sie was bewältigen mussten, oder äußere Kurven. Verschiedene Lebensabschnitte. Es liegen draußen Stifte parat. Da ist auch noch mal ein Zettel, wo noch mal draufsteht, wie Sie es machen können. Sie können reinschreiben, wie die Kurven für Sie heißen. Oder wer Ihnen geholfen hat, die Kurve zu nehmen. Sie können aber auch mal gucken, was für Gefühle unterwegs waren und das in Farben ausdrücken, von einer Kurve zur nächsten. Und dann mal gucken, wie sieht denn dann das Labyrinth aus? Was wir auf alle Fälle feststellen, auch wenn sie alle dieselbe Kopie bekommen, es wird kein gleiches Labyrinth geben. Jeder geht seinen individuellen Lebensweg. Und trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten. Und es gibt Leute, die nicht so viel mit Farben oder Stift anfangen können, die nehmen es vielleicht lieber ganz praktisch unter die Füße. Es ist leider hier nicht so viel Platz, man braucht ein bisschen schmale Füße, aber im Foyer habe ich eins aufgeklebt. Da können Sie mal versuchen zu gehen und innerlich noch mal ein paar Kurven zu nehmen von Ihrem Leben. Dazu haben Sie jetzt Zeit, sind Sie herzlich eingeladen. Das Blatt gehört Ihnen, das dürfen Sie behalten, das müssen Sie auch nicht abgeben. Das ist also ganz persönlich, individuell. Und wenn dann wieder Musik erklingt, würde ich sagen, treffen wir uns wieder hier. Ja? Gut. Also im Foyer liegen die Stifte und da ist auch das Labyrinth aufgemacht. Ihnen einen guten Weg.